Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Heilung, Lektion 11. Zum Einprägen, 1. Johannes 4, 4. Kenne deine Macht über dem Bösen. Beraten wir uns vor, dem Teufel viele runterzuhauen. Darum greifen wir an, im Geist, mit dem Wort. Nicht mit der Kraft, nicht mit Macht, nicht wegen mir oder wegen dir, sondern dank meines Heiligen Geistes, sagt der Herr. Also fangen wir an, den Herrn zu preisen. Somit fangen wir mit dem richtigen Fuß an. Matthäus 17, 14 bis 21. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Jesus rief, was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen zuher. Jesus bedrohte den Dämonen, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und dieser verließ den Kranken. Vom selben Moment an war der Junge gesund. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier und nach dort. Und es würde geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Lukas 9, 1-2. Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Amen. Danke dir, Herr, für dein Wort. Tatsächlich möchten wir lernen, wie wir Macht über den Teufel haben. Viele Geschwister haben uns geschrieben, betreffend dem Gebet der Befreiung von gestern, und beten wir, dass diese Schwester befreit werden kann. Und zwar bald. Es hängt von ihr ab, denn Jesus hat sie schon befreit. Aber sie geht immer wieder zurück zum alten Wein, zum alten Problem und sich nicht befreien lassen will. Dann wird sie der Herr nicht befreien. Denn jemand, der nicht befreit werden will, wird auch nicht befreit. Wir müssen es wollen. Wie mit der Rettung, es ist das Gleiche. Es muss nicht von Jesus gewünscht werden, errettet zu werden, sondern von uns selbst. Die Nachricht, welche sie gelesen hat, Matthäus 17, 17, wo Jesus sich ärgerte, was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Hier spricht er nicht zu den Menschen der Welt, sondern zu seinen Jüngern. Sie hatten keinen Glauben, okay? Tatsächlich sehen wir beim Vers 19, dass sie ihn fragen, warum konnten wir ihn nicht verjagen? Und Jesus antwortet, weil ihr wenig Glauben habt. Somit ist die Rüge für die Jünger, und das heißt für uns. Diese Geschichte gibt es auch in Lukas 9, 38. Lukas 9, 37 bis 43. Als Jesus mit seinen drei Jüngern am nächsten Tag vom Berg herabstieg, kamen ihm viele Menschen entgegen. Ein Mann aus der Menge rief, »Bitte, Lehrer, sieh dir meinen Sohn an, mein einziges Kind!« Oft packt ihn ein böser Geist und lässt den Jungen plötzlich aufschreien. Er zerrt ihn hin und her, bis der Schaum vor seinem Mund steht, und gibt ihn dann kaum mehr frei. Wenn es so weitergeht, richtet er ihn noch ganz zugrunde. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige, verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Während der Junge näher kam, riss ihn der Dämon zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus bedrohte den bösen Geist, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater wieder. Alle waren tief beeindruckt von der Macht und Größe Gottes. Während alle sich wunderten über die Größe und die Taten Jesu, er selbst sagte seinen Jüngern. Es ist die gleiche Geschichte, als Jesus sich dem Vater näherte und sagte, wie im Lukas 49, ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie hatten es nicht gekonnt. Und das ist eigentlich eine komische Sache, denn Jesus hat ihnen die Macht gegeben und normalerweise gebrauchten sie diese Macht. Aber die Jünger haben es nicht gekonnt und Jesus hat ihnen gesagt, o ungläubige und verdorbene Generation, bis wann werde ich bei euch sein und euch ertragen? Bringe deinen Sohn her. Er ist nicht böse mit dem Vater, sondern mit den Jüngern. Okay? In der parallelen Geschichte von Lukas Kapitel 9 gibt es Aspekte, welche in Matthäus 17 nicht vorkommen. Schauen wir den Vers 42 an. Nachdem Jesus sagt, bring deinen Sohn hierher. Sie heben den Sohn auf und bringen ihn zu ihm. Während sich der Junge Jesus nähert, drückt ihn der Dämon zu Boden und reißt ihn hin und her. Aber Jesus bedrohte den Dämon und heilte den Jungen und gab ihm den Vater zurück. Was lehrt uns das? Der Teufel erpresst in einem gewissen Sinne die Jünger für das, was sie nicht geschafft haben. Die Jünger haben diesen Dämon bedroht, wie sie auch andere bedroht haben. Aber er hatte sie hintergangen. Sobald sich Jesus genähert hat, hat der Dämon den Jungen zu Boden geschlagen und ihn hin und her gerissen mit Konvulsion. Und die Jünger haben Angst und sagen sich, wenn dieser in meinen Armen stirbt, ich möchte nicht einen Kadaver in meinen Armen haben. Einmal habe ich Jesus folgen wollen und die Mutter hat mir gesagt, wenn du mich verlässt und dich nicht um mich kümmerst und zur Mission gehst, dann werde ich mich aus dem Fenster stürzen. Somit hat sie mich erpresst, verstehst du? Dieser Dämon wirft ihn zu Boden und beugt ihn mit Konvulsionen. Und die Jünger haben Angst und hören mit der Befreiung auf. Denn sie dachten, je mehr sie beteten, desto mehr wurde es schlimmer. Und das stimmte auch. Die Jünger haben aufgehört zu beten und der Junge war immer noch gefangen. Und dann kommt Jesus und bedroht ihn. In Matthäus 17,17. O ungläubige und verdorbige Generation, wie lange muss ich noch bei euch bleiben und euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus wird böse auf sie, denn man kann den Teufel nicht mit kleinen Gebeten und Kerzen vertreiben. Der Teufel ist mit dir und lacht mit dir. Er betet auch mit dir. Das ist doch logisch, oder? Was sagte er gestern, der Teufel, als wir sprachen mit diesem Dämon? Bringt mich zum Gottesdienst. Giuseppe, der Sohn von Antonietta, sagte, ob sie zum Gottesdienst gehen könne und zur Madonna. Der Teufel sagte, die Madonna ist mächtig, bring mich zu ihr. Sie kann mich töten. Und dann lachte er. Verstehst du? Er bezog sich natürlich auf die falsche Madonna. Die richtige Mutter Gottes in der Bibel? Nein. Er hat auch gesagt, wenn ein Priester einen Exorzismus mit dir versucht hat, als der Priester den Namen Jesus Christus anbetete, der Dämon in ihr fluchte. Als der Priester den Namen der Heiligen anbetete und denjenigen der Madonna, lachte der Dämon. Denn diese sind andere Dämonen, diese Heiligen und Madonnas. Nicht wirklich Heilige, sondern Dämonen. Die wirklich Heiligen sind wir. Diejenigen, die die Bibel lesen und sie in die Tat umsetzen. Maria ist die Mutter von Jesus im Evangelium. Und es gibt auch falsche Christen. Matthäus 24,24. So mancher wird sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes irre zu führen. Somit viele, die zur Madonna beten, beten eigentlich zum Teufel, denn es ist die falsche Madonna, die sie anbeten. Die richtige Madonna möchte keine Gebete. Wenn ihr übt, Dämonen auszutreiben, lernt dies. Lasst euch nicht irreführen, okay? In der Tat habe ich gestern den Teufel gejagt und er sagte mir, nein, sie gehört uns und wir werden sie töten. Und ich habe geantwortet, du tötest überhaupt nichts. Sie ist unter den Gottes Schutz. Nein, sie wird sterben, sterben. In der Tat sterben viele aufgrund von Verfluchungen, aber weil sie nicht unter den Schirm von Jesus Schutz suchen. Den Schutz des Herrn. Es ist klar, dass der Teufel sie tötet. Tatsächlich, wenn diese arme Schwester, für welche wir beten, nicht aufwacht und sich dem Herrn nähert, den Herrn anbetet und dem Teufel widersteht, wird der Teufel sie sicher töten. Es gibt keinen Zweifel diesbezüglich. Der Teufel ist der Engel des Todes. In der Offenbarung sehen wir den Teufel im roten Pferd und den Teufel in dem gelblichen Pferd, welche umhergehen und absichtlich töten. Darum lernen wir dies. Als der Herr sich dem Jungen näherte, in Lukas 9,42, wirft ihn der Dämon zu Boden und krümmt ihn zusammen. Mit Krämpfen ist dies der Grund, warum die Jünger es nicht geschafft hatten, ihn zu vertreiben. Warum? Weil es ein täuschender Teufel war, welcher so tat, als würde er den Jungen töten. Aber dies hätte er ohne Erlaubnis von Gott nicht tun können. Und das vor den Jüngern. Also was tat Jesus? Er ärgerte sich und sagte: Geh fort, Satan, jetzt! Du musst zornig sein. Wir sind immer zornig. Denn sonst geht der Teufel nicht. Du sagst ihm doch nicht: Lieber Herr Teufel, würden Sie bitte jetzt fortgehen? Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, der den Teufel fortjagen wollte. Und sie sagten: Der Teufel geht nicht fort. Wie betest du denn? Ich jage ihn fort. Zeig es mir mal. Und dieser hat sich niedergekniet und hat ein religiöses Ritual angefangen, welches sagte: Bitte, Teufel, schreite fort. Und ich habe ihm gesagt: So verjagt man den Teufel nicht. Und sagte ihm: Scherzt du? Und er: Nein, ich mache es Schritt für Schritt. Ja, Schritt für Schritt, aber du musst ihn nicht bitten, fortzugehen. Ich bitte dich. Mit viel Liebe musst du ihm sagen: Gehe bitte fort. Aber nein, du musst zornig werden. Geh weg. Ganz fest. Denn es gibt etwas: Wenn du zornig wirst, dann wirst du vollen Herzens. Im guten oder im schlechten Sinne. Wenn du mit dem Teufel zornig wirst, ist das etwas Gutes, okay? Ja. Also, dann wollen wir dies wirklich unterstreichen. Der Teufel fing an, ihn zu verkrümmen mit Krämpfen. Dies verängstigt die Jünger. Halt, halt, halt! Das heißt, wenn der Teufel die Stimme hebt, was musst du tun, Angela? Ich hebe auch die Stimme, stärker als er. Wenn du mit jemand kämpfst, mit dem Fäusten, welcher hart zuschlägt, was musst du tun? Entweder machst du einen strategischen Rückzieher wie die italienischen Panzer im Turbo oder du gibst ihm Saures. Aber wir kämpfen nicht mit Fäusten, wie wir gestern gesagt haben. Boxen mit dem Teufel. Wir kämpfen mit den Schriften. Wir schlagen die Schriften in den Schädel des Teufels. Die Schrift Gottes. Wir schlagen zu. Prägt euch das gut ein, liebe Geschwister. Lukas 9,42. Als der Junge sich nähert, wirft der Dämon ihn zu Boden, fängt an, ihn zu krümmen mit Krämpfen. Aber Jesus schimpfte mit dem bösen Geist. Angela, ich gebe dir das Wort. Ich möchte dir einige Nachrichten lesen, welche uns die Geschwister geschickt haben, nach dem Gebet, das wir miteinander getan haben, hier am Radio. In Tatsache bin ich sehr überrascht, wie die Geschwister vollen Herzen gebeten haben. Siehst du, welche Geschwister wir haben? Aber sicher, auch während des Gebetes haben wir viele E-Mails bekommen, welche sagten: Ich bete, ich kämpfe für Antonietta, ich bin in den Knien, ich bin mit euch, mit ganzem Herzen, und das ist wunderschön. Siehst du, welche wertvolle Kirche uns Jesus gegeben hat? Danke, Herr. Geschwister, ich bin stolz auf euch. Jetzt möchte ich dir nur 2, 3 Nachrichten lesen. Es ist Macht in der Gemeinsamkeit. Eine Nachricht seitens dem Bruder Luca. Bruder Giuseppe, ein harter Schlag dem Teufel. Größter, unübertrefflicher Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Seitens Marco. Süße Geschwister, heute habe ich zum ersten Mal einer Befreiung beigewohnt, welche leider nicht glücklich verlaufen war, weil Antonietta nicht gewollt hat. Wir beten weiterhin für sie. Ich habe ein Training bekommen, weil ich das Verhalten der Dämonen realisiert habe und die Macht seitens Bruder Giuseppe im Namen von Jesus. Macht, die ihr alle habt, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt. Wenn der Teufel jemanden verkrampft und jemanden an den Boden schlägt und ihr ihm nicht glaubt, sondern mit ihm schimpft. Wenn der Teufel das Opfer verkrümmt und zu Boden wirft, glaubt ihm nicht, sondern faucht ihn weiterhin an. Wenn er sich verkrümmt, dann verkrümmt ihn noch mehr. Wenn er sich verkrampft, dann verkrampft ihn noch mehr. Der Teufel kann nichts tun, wenn du glaubst. Andernfalls, tschüss, du bist schon eine Leiche. Ich habe auch gemerkt, dass sie im Namen Jesus gezwungen sind zu antworten und das zu tun, was man ihnen befiehlt. Ich bin wirklich berührt. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Ich schließe mich euren Gebeten an, sodass Antonietta entscheiden kann, befreit zu werden und dass sie jede Anbetung der Idole ablehnt. Gott möge euch reich segnen. Ich umarme euch, Bruder Marco. Ja, genau. Die Idole sind ihr Problem. Sie betet Idole religiös an. Sie hat so viele Statuen, Heilige aller Formen. Die Dämonen antworten alle Fragen im Namen Jesus, wenn du sie im Glauben fragst. Denn wir haben die Macht, Fragen zu stellen und sie müssen antworten. Lukas 10, 19. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Das nächste Mail kommt von Judita. Judita, Gott möge dich segnen. Was sagt Judita? Frieden sei mit euch. Am Samstag habe ich die Nachricht von Bruder Giuseppe gehört und ich war schockiert von dieser Frau, welche von einem Dämon besessen ist. Es hat mir sehr gefallen, wie Giuseppe mit ihr umgegangen ist. Danke für die Antwort. Amen. Es gibt nur einen Weg, wie man mit dem Dämonen umgehen muss. Es genügt ihm immer das Schwert des Wortes. Auf den Kopf. Immer im Namen von Jesus. Und immer aufgrund der Schrift. Und nicht in unserer Macht gehen, sondern in denen von Christus. Und noch seitens Julia. Ich habe für Antonietta gebetet. Während dem Beten bin ich plötzlich aufgestanden. Und der Heilige Geist hat mich zu religiösen Ketten geführt, welche ich nicht bemerkt habe. Und religiöse Geschenke, Statuen, welche Bob Marley raffigurieren. Ich habe viele von diesen im Zimmer. Ich habe alles in einen Umschlag getan. Ich habe auch zwei künstliche Schmetterlinge, welche mich stören. Sollte ich auch diese wegtun? Wenn es dich stört, dann mache sie. Es ist logisch, oder? Ich bin ganz verschwitzt. Der Ruhm sei Gott. Haha. Gott möge dich segnen, Julia. Hör zu, das sind Idole. Du denkst, dass du an die Heiligen betest, dass du zu Jesus betest, aber du betest zu Statuen. Und innerhalb hat es einen Dämon. Das musst du verstehen, okay? Warum? 2. Moses 20,4. Fährte dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Nun so, siehe zum Beispiel dieses Gebot, das eines der 10 Gebote ist. Dieses hat die katholische Kirche von den 10 Geboten weggenommen. Sie lässt sich doch nicht von der Bibel verhindern. Was denkst du? Jetzt alle Statuen wegzügeln, weil es die Bibel sagt? Das würde gerade noch fehlen. Anstatt die Statuen wegzunehmen, haben sie das Gebot weggenommen. Wenn du die 10 Gebote der katholischen Kirche anschaust, fehlt dieses. Wenn du aber in den hebräischen Geboten schaust, und manchmal die Protestanten oder andere, hat es dieses. Ich möchte nicht die Katholiken heruntermachen und die Protestanten heraufheben. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert Jesus Christus, okay? Aber in diesem Fall haben sie einen Schlag ins Wasser getan. Aus welchem Grund haben sie dieses Gebot aus den 10 Geboten genommen, welches sagt, macht euch keine Skulpturen? Sie nehmen es weg und machen Skulpturen. Und es ist klar, dass der Teufel sagt, Wunderbar. Der Teufel setzt seine dämonischen Geister in diese Statuen. Somit meinst du, dass du die Madonna anbetest oder San Giuseppe oder Jesus, aber in Tatsache betest du Satan an. Darum sagt der Teufel, bringt mich zur Madonna. Und er meinte damit nicht die Mutter Jesus. Er meinte die falsche Madonna. Bringt mich zum Gottesdienst. Stell dir vor, ein böser Geist sagt, er will zum Gottesdienst. Somit will der Teufel zu glauben machen, dass man zum Gottesdienst geht und die Madonna anbetet, hast du deine Pflicht erfüllt. Siehst du, wie er täuscht? Okay? Somit lasst es sein, liebe Geschwister, und geht zu Jesus. Nun haben wir noch etwas von Giuseppe erhalten, welcher uns zuhört. Giuseppe, Gott möge dich segnen. Ich umarme dich, kleines Brüderchen. Wie verläuft der Kampf? Wir wissen, dass Jesus mit dir ist und wir beten für Antonietta, dass sie schnell befreit wird. Es hängt von ihr ab. Jesus hat sie schon befreit. Als erstes möchte ich euch bitten, den Geschwistern zu danken, welche für meine Mutter gebetet haben. Halt! Danke, Angela! Danke euch, Geschwister. Wir müssen alle vereint beten gegen den Teufel. Einer für alle, alle für einer. Denn jetzt kommt die Endzeit. Und ich erwarte eine Zeit, in der mir der Heilige Geist sagt, rufe die Geschwister in diesen Wald. Aber es ist noch nicht die Zeit, kommt noch nicht her. Es hat noch keinen Wald. Aber ich erwarte, dass es kommt. Und Jesus mir sagt, ruf die Geschwister in diese Zone. Es gibt in der Umgebung etwa 100 Kilometer, welcher von den Engeln beschützt wird. Verstehst du? Darum müssen wir zusammenbleiben. Es wird Höhlen geben. Und ich sage allen Geschwistern, besorgt euch Zelte, okay? Alle zwei Geschwister müssen ein Zelt haben für vier, vielleicht auch zwei. Eines für das Gepäck und eines für sie. Somit brauchen vier Personen zwei Zelte, auch drei oder vier. Somit muss man sich mit dem Campingzelt organisieren, damit ihr in den Wald schlafen gehen könnt. Bereitet euch vor, denn dieser Moment wird kommen. Noch nicht jetzt. Es wird eine Zeit kommen, in der wir zu Hunderten zusammenkommen werden. Vielleicht auch Tausende in den Wäldern. Und fürchtet euch nicht vor den Brüdern, welche schreiben: Es gibt Satelliten. Blödsinn, Satelliten. Der Engel wird blasen und die Satelliten werden weggeblasen. Wie Mücken. Was hat dies mit Satelliten zu tun? Die Teufelssatelliten, die Marsmenschen, die UFOs, diese Teufel da haben Angst vor den Engeln. Gehen wir weiter mit der Nachricht von Giuseppe. Diese von gestern war nicht meine Mutter. Meine richtige Mutter ist süß. Logisch, Giuseppe, das weiß ich. Sie hat mir viel Liebe gegeben, bevor sie krank wurde. Das weiß ich. Hab keine Angst um sie. Sie ist im Buch des Lebens eingetragen. Ich habe aus ihrer Stimme gehört, dass sie befreit werden will. Fürchte dich nicht, Giuseppe. Verwechsle deine Mutter nicht mit den Dämonen, welche sie besitzen. Deine Mutter hat Fehler gemacht. Und es sieht so aus, als könnte sie nicht verzeihen. Und das Fehlen der Verzeihung bringt sie zu den Dämonen. Aber das Fehlen von Verzeihen lässt die Rettung nicht verlieren. Wir glauben nicht an solchen Irrsinn. Deine Mutter ist errettet. Sie ist eine Tochter Gottes. Einfach, dass das Fehlen der Verzeihung erlaubt den Teufeln, sie zu quälen. Dann sagt er, dass gestern vor dem Gebet zu Hause, ich kann es gar nicht sagen, dass sie ihre Eltern und die Tochter hasst. Es sah so aus, als gehorchte sie der Befehlen der Statue der Madonna. Ah ja? In diesen Statuen gibt es Geister, nicht? Auch wenn du Hamlet-Statuen, afrikanische Statuen, das sind wie Magnete, die den Teufel anziehen. Kannst du verstehen? Gestern, als wir mit euch beteten, als er ihn gefesselt hat, im Abgrund und das Feuer Jesus auf ihn gekommen hat, habe ich eine Hand auf die Schulter meiner Mutter getan. Und mein Vater stand vor dem Gesicht und es sah so aus, als käme er heraus. Und vielleicht ist er herausgekommen. Nur, dass er nachher wieder hineingetreten ist. Als meine Mutter nicht auf den Gottesdienst verzichtet hat. Es ist logisch, sehr logisch, dass sie auf die Religion nicht verzichtet hat und der Teufel ist wieder zurückgekommen. Verstanden? Der Teufel sagt ihr, geh und bete die Madonna an, geh zum Gottesdienst und so weiter. Er hätte auch sagen können, geh zu Martin Luther, geh zu Giovanni Cabillo, geh zu meinen Protestanten. Das wäre alles das Gleiche. Alles andere als Jesus Christus ist der Teufel und er gebraucht es. Aber er dankt uns und sagt auch, dass das für den Vater eine gute Erfahrung war. Denn es hat ihm die Augen geöffnet. Und nun glaubt er an Jesus. Oh, siehst du, der Herr nimmt den Ruhm, auch aus bösen Dingen, der Feind uns gibt. Er hat uns gesagt, dass der Vater sich seit gestern verändert hat. Ja, aber ich habe seine Stimme gehört und auch seine Ehrlichkeit. Auch er ist ein Sohn Gottes und ich bin froh, dass er zu uns gehört. Er gehört zur Kirche Jesus. Wenn ich auf die Bibel verweise, fragen mich die Leute, was ist deine Religion? Nichts, Jesus und die Bibel. Ich bin nur ein Ältester. Ich möchte kein großer Pastor sein. Ich möchte nur ein Ältester sein und sagen, willkommen in unserer Kirche, die Kirche Jesus Christus ist. Geh weiter, Angela. Amen. Somit fahre ich fort und lese eine Nachricht von Lucilla. Nachdem ich die Erfahrung von gestern gehört habe, frage ich euch, alle Leute, welche zu Maria beten, riskieren all das? Es ist schrecklich. Schau, es gibt zwei Maria, okay? Eine ist jene der Bibel, die Mutter von Jesus. Die richtige, die echte. Und dann gibt es Masken, welche der Teufel benutzt. Heute ist es Maria, morgen ist es San Giuseppe. Und dann präsentiert er sich als Jesus, der Engel des Lichtes. 2. Korinther 11, 14 bis 15. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichtes aus? Kein Wunder, wenn auch seine Helfer im Namen der Gerechtigkeit auftreten. Doch sie werden ihr verdientes Ende finden. Sicher ist, wenn du Maria anbetest, betest du Satan an. Hast du das noch nicht verstanden? Offenbarung 22, 8. Dies alles habe ich, Johannes, gehört und gesehen. Ich fiel vor dem Engel, der mir alles gezeigt hat, nieder und wollte ihn anbeten. Aber er wehrte ab und sagte, nein, tu es nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Brüder und Schwestern, die Propheten, und wie all die anderen, die nach den Worten dieses Buches leben. Gott allein sollst du anbeten. Johannes kniet nieder und der Engel sagt, bete mich nicht an, mach das nicht, erhebe dich, sofort. Und mach das nie wieder, verstanden? Denn so ist der Satan gefallen. Satan möchte unsere Anbetung, somit eine Maria in Anführungs- und Schlusszeichen. Denn die Leute sagen, aber glaubst du nicht an die Madonna? Was für ein Blödsinn. Natürlich glaube ich an die Madonna. Mal jener der Bibel. Und wenn jemand eine Statue bringt, auch vom Jesus, und mir sagt, betest du Jesus nicht an? Ich bete nicht die Statue an, sondern Jesus der Bibel. Und jener der Bibel sagt, betet keine Statuen an. 2. Mose 20. Sie haben dieses aus den 10 Geboten gelöscht und alles hat sich erledigt. Arme Blinde und arme Blindenführer. Also, zum Klarstellen, es gibt eine richtige Madonna der Bibel und es gibt eine falsche Madonna. Aber wir beten keine von beiden an, denn die richtige will keine Gebete. Genau gehört, sie will keine Gebete, denn dies ist die richtige, wie die Bibel. Sie folgt dem Wort Gottes. Die richtige Madonna sagt nicht, danke, dass er mich anbetet. Danke, dass er mich küsst. Nein, das sagt sie nicht. Und die falschen Madonna sagen, danke, dass du mich anbeten. Fahr weiter fort. Was sagt dieser Dämon somit? Geht nicht bekehren, um die Errettung Jesus weiterzugeben. Nein, nein, betet, betet an Jesus, denke ich. Denn wenn es nicht um mich gänge, sagt dieser Dämon, würde Jesus die ganze Welt zerstören. Aber ich und meine Mutter halten ihn davon ab. Ich gebe ihm einen Schlag auf die Hände und sage ihm, nein, 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 das gehört sich nicht, Jesus. Ja, Mutter, sag mir, sag mir. Nimm den Schnuller in den Mund und hör zu, Jesus, es gehört sich nicht, dass du die Welt zerstörst. Ah, danke, Mutter, das wusste ich nicht. So ist es brav, Jesus, geh weiter spielen. Das ist das, was dieser verdammte, hochverdammte Dämon sagt, welcher sich Madonna nennt. Was sagt dieser verdorbene Ort, welcher sich Medjugorje nennt? Ah, ich kann meinen Sohn nicht sehr lange mehr zurückhalten. Mein Sohn wird langsam verrückt. Er kann es kaum erwarten, die Welt zu zerstören. Das ist der Eindruck, der dieser geben will. Aber das ist alles falsch. Meinst du wirklich, dass Jesus auf dem Kreuz gestorben ist und danach die Welt zu zerstören? Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Das bist du, falsche Madonna, welche die Welt zerstören will, mit der Ausrede, sie zu retten wollen. Sei still, Dämon Madonna. Du bist nichts anderes. Gott möge die richtige Maria segnen. Angela, fahr weiter fort, bitte. Immer noch seitens Lucilla. Eine Nachricht für Bruder Giuseppe. Wann ist sie gekommen? Genau jetzt. Gib dieser Schwester viel Liebe. Ich hab dich lieb, Lucilla. Und auch dein Ehemann. Beide sind hierher gekommen. Mit den beiden Töchtern. Wir haben zusammen gegessen. Es war schön. Erinnerst du dich? Es ist eine wundervolle Familie. Und sie werden bald nochmals kommen und uns besuchen. Der Herr möge sie schnell schicken. Dann können wir uns gegenseitig helfen, um die Schreckenszeit zu überstehen. Wir sind daran, einen Wald zu suchen, wo wir unsere Zelte aufstellen können. Lucilla sagt, dieser Schatz Giuseppe, wir lieben ihn ganz fest. Gott möge ihn segnen mit deinem Vater und seiner Mutter. Wir stehen euch wirklich bei, denn wir sind eine Familie, die mit ihnen leidet und wir beten für sie. Gott möge dich segnen, Giuseppe. Siehst du, wie viel Liebe von Seiten der Geschwister kommt. Wie viel Liebe für dich und deinen Vater, Pantaleo. Ihr seid wertvoll. Und du wirst sehen, dass in seiner Art der Herr deiner Mutter helfen wird. Auch wenn sie ihren Beitrag leisten muss. Ich habe dir gesagt, was du immer tun sollst. Immer Worship-Lieder hören. Das Wort in Audio und Worship-Lieder. Für die Dämonen ist das eine Qual, wenn du dies mit hohem Volumen hörst. Und dann sagt Giuseppe noch, ich muss weinen, aber es ist eine große Freude und ich bin euch so dankbar, wie ich dem Herr so dankbar bin. Meine Liebe für ihn wächst Tag für Tag. Ich möchte noch anfügen, dass viele von diesen Dingen Angst haben, aber ich habe keine. Die einzige Angst, die ich gestern gehabt habe, dass ich alte Gräuel in mir habe für jemanden. Aber Gott sei Dank habe ich den Frieden in meinem Herzen. Nun, es genügt, dass du den Herrn um Verzeihung bittest, auf den Knien. Bitte Jesus, dich zu befreien vor jedem Geist des Gräuels, dem Fehlen der Liebe im Namen Jesus Christus, bist du befreit. Jetzt, an alle Geschwister, die zuhören, heb deine Hand und betet mit mir. Im Namen Jesus Christus, jeder Hass, jeder Groll in meinem Herzen, jeden Geist des Teufels in meinem Verstand, in meinem Geist, in meiner Seele, in meinem Herz, in meinem Körper, jage ich fort. Ich möchte nur Jesus, nichts anderes als Jesus. Ich bin befreit. Ich habe meinen Feinden verziehen. Im Namen Jesus Christus, jetzt habe ich die Macht, Wunder zu vollbringen, Heilungen, Befreiungen. Ich verjage den Teufel des Zweifels, den Teufel der Angst. Ich wiederhole, liebe Geschwister, das ist nicht ein Gebet, das dir wie Papagei wiederholen sollt, aber mit ganzem und vollem Herzen, im Namen von Jesus Christus. Amen. Wenn ihr euch Probleme habt, dann wiederholt dieses Gebet oder ein ähnliches Gebet. Es muss natürlich nicht einfach wiederholt werden. Das ist einfach ein Modell. Gebraucht immer den Namen Jesus und ihr werdet sehen, dass ihr befreit werdet. Verzeiht immer und ihr werdet sehen, dass ihr befreit werdet. Immer verzeihen und sagen, Jesus, hilf mir zu verzeihen, wie auch ich verziehen werden will. Ich küsse dich, Giuseppino. Ich umarme dich fest, Antonietta. Ich habe euch lieb. Gehe weiter, Angela. Bezüglich dieser Thematik möchte ich tatsächlich etwas weiterreden. Etwas mehr über die Angst vor dem Teufel. Ein anderer Bruder, Marco, hat uns eine andere Nachricht zugesandt. Und ich möchte etwas darüber sprechen, denn ich denke, dass auch andere Geschwister dieselben Probleme haben. Angst vor dem Teufel, und er schreibt: Lieber Geschwister, nach der Bezeugung der besessenen Frau von gestern ist mir heute Nacht dies passiert. Ich schlief, auf einmal hörte ich 3 Schläge hinter meinem Schrank. Ich wache erschrocken auf, 3:30. Der Teufel sitzt nun immer im Schrank und klopft, weil Leute davor erschrecken. Und es kam mir eine Geschichte in Sinn von einem berühmten Heiler namens Wilkerson. Sie erzählten eine Geschichte von der heutigen Zeit. Ich weiß sie nicht ganz genau. Ein Evangelist hat sie mir erzählt. Einer, der umhergeht und bekehrt. Und er hat gesagt, dass Wilkerson ein bisschen rudimentärer Typ sei. Etwas schroff, nicht sehr raffiniert. Er hat lesen und schreiben gelernt, als er schon 50 war. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil er die Bibel lesen mochte. Er hatte sich konvertiert gegen 49, 50 Jahre. Dieser Mann ließ Menschen wieder auferstehen und verjagte Dämonen. Einer, der wirklich gut war. Eines Nachts, als er schlief, er war es ja gewohnt, Dämonen zu vertreiben, und er erzählte nun diese Geschichte. Während ich schlief, hörte ich ein Geräusch von dem Raum unten. So bin ich aufgestanden und bin sehen gegangen. Ich wollte sehen, was dieses komische Geräusch war. Ich dachte, vielleicht sind Diebe im Haus. Also ging er vorsichtig in den Raum nach unten. Als er im Wohnzimmer war, zündete er das Licht an und findet einen Mann im Sessel vor. Es war der Teufel, und Wilkerson hat ihm gesagt: Ach, du bist es. Ich dachte schon, es wären Diebe. Er ging wieder ins Bett und schlief ganz beruhigt. Der Teufel ist unter unseren Füßen. Vor dem Teufel hat er keine Angst. Nein, denn der Teufel kann euch nichts antun. Diese Außerirdische, diese UFOs, das sind alles Teufel. Und da gab es das Bezeugnis dieser Frau, welche von den Außerirdischen entführt worden war. Sie schlief in der Nacht und sah ihren Körper, welcher aufsteht und sich durch ein Fenster hindurchschlüpft. Es gab ein grünes Licht. Sie schaut und sieht diese komischen Gesichter, die aussehen wie ein Ei. So war sie gelähmt vor Angst und konnte sich nicht bewegen, nicht einmal die Lippen. Und in ihrem Verstand hat sie angefangen, Jesus Christus anzubeten. Und je mehr sie den Namen Jesus Christus anbetete, desto langsamer wurden ihre Bewegungen. Und an einem gewissen Punkt kam der Körper zurück und hat sich auf das Bett gelegt. Und diese sind verschwunden. Sie betet den Namen Jesus Christus an, im Verstand. Denn wir haben Macht auch über die Außerirdischen. Diese Außerirdischen haben Macht über Personen, welche entführt worden sind. Personen, welche geschwängert wurden. Es gibt eine Frau, Giovanna von Sardinien, welche geschwängert worden war von einem Dämonen, denn diese möchten Frauen als Brutkasten benutzen, um ihre Zwietracht wachsen zu lassen. Die berühmte Zwietracht Kinder des Teufels, von welchen Jesus in Matthäus 13 spricht. Matthäus 13, 24 bis 30. Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern, der gute Saat, die er auf sein Feld sät. Eines Nachts, als alle schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen dem Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich die Ähren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn: Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr den Weizen mit ausreißen. Lass beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich die Erntearbeiter befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. So gebrauchen sie Frauen als Brutkasten, um das Unkraut wachsen zu lassen. Gott hat sie verflucht, diese Dämonen. Sie können keine Kinder haben, weil sie unter Verfluchung stehen. Also gebrauchen sie die Frauen als Brutkasten. Aber diese hier, was hat sie gemacht? Sie hat angefangen, mit ihnen zu schimpfen und sie fortzujagen, den Namen Jesus Christus anzubeten, in ihrem Verstand. Und diese Außerirdischen haben sie wieder an ihren Platz gebracht und sind fortgegangen. Wenn ihr eine Erfahrung habt mit Außerirdischen, mit UFOs, habt keine Angst. Ihr müsst von mir Angst haben, Fratel Giuseppe. Denn ich werde euch anschreien und ich werde euch schlagen. Blau und grün werde ich euch schlagen. Anders als Urbis et Orbis. Verstanden? Vor mir müsst ihr Angst haben. Dass ich mit euch schimpfe, wenn ihr Angst habt vor dem Teufel. Ihr müsst mich fürchten. Und vor allem müsst ihr Gott fürchten. Was ich gemerkt habe, ist, dass der Teufel Angst hat, wenn wir von Jesus Christus reden und von seinem Kreuz, vom Feuer und vom Blut Christus. Er hat Angst und er musste auch gehorchen bezüglich all dem, was ich ihm gesagt habe im Namen von Jesus Christus. Teufel, sei ruhig! War er ruhig. Als du gesagt hast, Antonietta, ich will sprechen mit dir und nicht mit dem Teufel. Ich sprach mit ihnen und sie antworteten mir in teuflischen Sprachen. Und ich habe gesagt, shut up, mach den Mund zu, spreche in Italienisch. Sofort hat er in Italienisch gesprochen. All das, was wir ihm befehlen, muss er gehorchen. Und bezüglich diesem, Antonietta, warst du bereit, bis zum Tode Jesus zu sagen, nichts anderes als Jesus. Sie wäre jetzt da und würde Eier und Schinken für den Ehemann kochen. Frühstück mit ihrem Ehemann machen. Hingegen ist sie leider mit einer Kette der falschen Madonna, nicht die richtige. Die Kette des Gottesdienstes, diese hilft ihr nichts. Wie es gut im Kapitel 10 der Hebräer geschrieben ist. Hebräer 10, 8. Der Priester aber muss jeden Tag neu den Altarsdienst verrichten und Gott immer wieder Opfer darbringen. Dennoch können diese Opfer keine Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Jetzt sitzt er für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Dort wartet er, bis ihm all seine Feinde unterworfen sind und er seinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Für immer und ewig hat Christus mit dem einem Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Dies bezeugt uns auch der Heilige Geist, denn in der Schrift heißt es zunächst, tatsächlich, nachdem man gesagt hat, anstatt hat unser Hohepriester Jesus Christus das einzige akzeptierbare Opfer dargebracht, welches Gott möchte, sein Blut auf dem Kreuz. Und was ist das Opfer? Dass er alle Opfer geschafft und überwunden hat. Er hat alles beendet. Was opfern diese da jeden Sonntag ihre Opfer? Wie der Drogenabhängige, welcher seine wöchentliche Dosis braucht. Ich möchte etwas sagen, was ich gestern gelernt habe. Da ja der Teufel alles befolgen musste, was du befohlen hast. Auch in kleinen Dingen. Wenn sprechen und wenn ruhig sein. Ich habe bemerkt, du glaubst es kaum. Der Teufel hat eine so limitierte Macht. Er kann überhaupt nichts tun. Du musst schimpfen, schimpfen und nochmals schimpfen. Wenn du mehr schimpfst als er, dann ist alles gut. Außerdem musste er allen Wörtern gehorchen. Er konnte nichts tun, nichts. Wenn es der Teufel könnte, würde er uns alle töten. Alle, die wir ihn bekämpfen. Okay? Amen. Er kann nichts gegen uns tun. Er kann uns nur beschimpfen. Er kann uns nichts antun. Er kann uns nur Krankheiten, Lähmungen, Verfluchen und so weiter anhängen, welche sich nicht ihm gegenüber rebellieren, welche ihn nicht bekämpfen. Halleluja. Gehen wir weiter mit Marco. Was sagt dieser alte Freund? Marco sagt uns, heute Nacht, ich schlief und auf einmal hörte ich drei Schläge in meinem Schrank. Ich wachte erschrocken auf. und habe angefangen zu beten, mit ihm zu schimpfen und habe ihm befohlen, er solle gehen im Namen Jesus Christus. Ich habe das Evangelium gelesen, das Evangelium von Johannes, mit lauter Stimme. Auf einmal war ein noch größeres Geräusch, lauteres Geräusch hinter mir. Denn es genügt nicht, dass du die Bibel liest. Du musst mit dem Teufel schimpfen in diesem Fall. Ja, er hat gesagt, er habe mit dem Teufel geschimpft und hat ihm befohlen, er solle gehen im Namen Jesus Christus. Ja, aber du musst weitergehen. Es gibt noch einen weiteren Schritt zu tun. Zwei hauptsächliche Dinge. Einer ist, mit dem Teufel zu schimpfen. Und zweitens musst du den Herrn preisen und anbeten. Ich habe die Macht, Jesus. Gehe fort, Satan. Jesus hat es dich schon gewonnen. Immer den Namen Jesus Christus erwähnen. Amen. Zitternd stand ich auf und rief meine Frau. Ich erkläre ihr alles. Meine Frau denkt sofort an Diebe. Aber nein, es ist nur der Teufel. Was besorgst du dich? Ich bin im ganzen Haus umhergegangen, aber es war alles in Ordnung. Ich bin im ganzen Haus umhergegangen. Mir zitterte sogar der Bauch. Bauch, beruhige dich. Auch meine Tochter hat mir gesagt, dass sie am vorhergehenden Abend Geräusche gehört hat. Das geschah noch vor dem Fall von Antonietta. Somit hat auch er Probleme in seinem Haus. Was ist am Geschehen? Es geschieht, dass der Teufel versucht, in seinem Haus vorwärts zu kommen. Es gibt jemanden im Haus, welcher Jesus sein Herz nicht übergeben hat, und das gibt dem Teufel die Möglichkeit, einzutreten. Was musst du tun? Du musst die halbherzigen Personen bekehren. Kämpfe, und wenn es ihm nicht gefällt, kämpfe weiter. Wenn sie dich behindern, dann gehe weiter, weiter, weiter. Entweder gewinnt der Teufel oder wir gewinnen wir. Es gibt keinen halben Weg in der Mitte, okay? Ich habe sofort christliche Musik angestellt und wir haben gebetet. Und langsam hat sich die Atmosphäre wieder beruhigt. Und dann ist alles fortgegangen. Da du christliche Musik aufgesetzt hast, hast du die Atmosphäre positiv beeinflusst. Und das ist der Ratschlag, den ich Giuseppe gestern gegeben habe. Stelle christliche Musik an. Höre das Wort Gottes im großen Volumen. Am nächsten Morgen gegen 9 hat sich alles beruhigt und alles war wie vorher. Und ich frage mich, was ist passiert? Ich frage um Ratschlag an Fratello Giuseppe. Und auch bitte auch um Gebet für meine Familie, um mein Haus, dass diese Dinge fortgehen. Vielleicht ist unser Gebet nicht genügend. Wir brauchen auch eure Gebet, eine Kooperation und eine Aktion. In der Bibel gibt es nicht Apostelgebete, sondern Gebete für Apostel. Das Gebet ohne Aktionen ist Religion, ohne Früchte. Somit müsst ihr etwas unternehmen. Putzt das Haus, weiht es Gott. Denn wenn euer Haus nicht Gott geweiht ist, dann wird es dem Teufel geweiht sein und er kann eintreten. Das geschieht in den meisten Fällen, auch in sogenannten christlichen Häusern. Es gibt einen Christen, einer ja, der andere nein. Einer wird genommen, der andere bleibt. Was musst du somit tun? Du musst bekehren, du musst christlich leben, für den Herrn kämpfen. Und auch gegen die Personen kämpfen, die in deinem Haus gegen den Herrn kämpfen. Wenn jemand mit halbem Herzen kämpft, halber Christ, kämpft er gegen Gott. Du musst hier kämpfen, es ist so. Amen. Ich habe dies auch anderen Geschwistern geraten, welche zu Hause etwas Hölle haben, etwas Hürden. Ich habe ihnen gesagt, finde Schafe, welche du bekehrt hast, und treffe dich mit ihnen, bei ihnen zu Hause. Wenn ich mein Haus nicht gebrauchen könnte, um zu bekehren, um mich mit Geschwistern zu treffen, um mein Haus als Instrument für Jesus zu benutzen, würde ich ein Zentrum in einem anderen Haus machen. Aber auch ohne Haus, dann gehst du einen Tag in ein Haus, den anderen in ein anderes Haus. Und wenn es keine Häuser gibt, dann gehen wir auf die Straße. Ich erinnere mich, dass ich unterm Bogengassen evangelisiert habe. Als ich kein Haus zum Bekehren hatte, ging ich auf die Straße, um zu bekehren. Und vor allem in Norditalien fing es an zu regnen. Somit weißt du, in einer Stadt wie Pavia hat es diese großen Bogengänge. Also ging ich unter diese und bekehrte. Oder ich nahm mir einen Schirm mit. Wir rüsten uns aus. Oh, war es das für schöne Zeiten, als ich ihn auf der Straße bekehrte. Jeden Tag, das war meine größte Vergnügung. Jetzt kannst du es jeden Tag über Internet tun. Es gibt viele Geschwister, welche schreiben: Der Herr hat mich gesegnet, jetzt bekehre ich in vielen Häusern. So seid ihr treu in den kleinen Dingen. Und der Herr wird euch für größere segnen. Luka 16,10. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Was mir geholfen hat, die Angst zu überwinden vor dem Teufel, war die Schrift Gottes. Die Schrift Gottes gut zu kennen, hilft mir, meine Rechte gut zu kennen, welche ich in Christus habe. Denn ich weiß, dass der Teufel keine Rechte mehr hat auf mich, denn ich wurde mit teurem Preis gekauft. 1. Korinther 6,20. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Der Teufel hat keinerlei Recht mehr auf mich. Er kann mir nichts Böses antun, denn er hat kein Recht dazu. Aber wenn ich dieses Recht in der Schrift Gottes nicht kenne, nützt das der Teufel aus und versucht, in mein Leben einzutreten, um es zu zerstören. Hosea 4,6. Mein Volk läuft ins Verderben, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Sobald ich eine Angst spüre, dann gehe ich sofort zur Schrift, zum Beispiel 1. Johannes 3,8. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel, denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und sofort denke ich, ich gehöre Jesus Christus. Und Christus ist gekommen, um die Taten des Teufels zu zerstören. Ich bin mächtig in Christus. Auch wenn ich mich schwach fühle, bin ich stark in Christus. Philipper 4,13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und da gibt es noch eine andere Schrift, die mir wunderbar gefällt. Kolosser 1,13. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Ich bin somit frei von der Macht der Finsternis, vollständig, und ich gehöre dem Reich Jesus an. Ich verdiene das nicht. Ich bin nicht stark, aber ich glaube an das Wort. Stärken wir uns im Wort Gottes und prägen wir es uns ein. Das hilft uns, wenn wir Angst verspüren, wenn wir an diese Schrift denken und somit aus der Angst kommen. Das ist eine wunderbare Nachricht, Angela. Du bist eine wunderbare Zeugin. Aber da bin auch ich durchgegangen. Hör zu, wenn jemand die Kenntnisse nicht hat, was passiert? Ein Ignorant zum Beispiel, welcher den Namen Jesus Christus nicht kennt. Wen betet er an? Buddha? Und du erhältst nichts. Eine fehlende Kenntnis. Und dann gibt es die Kenntnis des Teufels und die Kenntnis von Gott. In der Tatsache ist die Kenntnis einer der Gabe Gottes. Siehe 1. Korinther 12. Eine Gabe Gottes. 1. Korinther 12, 8. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen Gott in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Somit ist die Kenntnis sehr, sehr wichtig. Ich erzähle dir eine Geschichte. Es gab mal einen, der nahm das Schiff von Europa nach Amerika. Da er nicht gut genug Geld hatte, kaufte er nur das Ticket Aber dann hat er kein Geld mehr. Einmal auf dem Schiff hatte sich dieser vor der Abfahrt eine große Menge Esswaren gekauft. Was war es? Reis, Galette, trockene Biscuits, Dinge, welche sehr wenig kosteten. Und der Geschmack war auch nicht der größte. Dazu hatte er ein großes Stück Käse für die ganze Reise. Damals ging es diverse Wochen von Europa nach Amerika. Jeden Tag aß er dieses trockene Gebäck und ein Stück Käse. Als er ankam, hat ein Kellner ihn gefragt: »Geehrter Herr, ich habe gemerkt, dass Sie nie in unserem Restaurant waren. War für Sie denn das Essen nicht gut genug?« »Nein, ehrlich gesagt hatte ich kein Geld, um zu euch zu kommen.« »Aber geehrter Herr, der Preis war inklusive Essen. Seht ihr, es fehlte ihm an Kenntnis. Er wusste nicht, worauf er Anrecht hatte. Dies geschieht allen geretteten Christen. Sie kennen Jesus, aber sie kennen die Schrift nicht, welche sagt, dass im Opfer am Kreuz von Jesus auch die Heilung inbegriffen ist, die physische Heilung, die Befreiung von Teufeln und Dämonen, von bösen Mächten. Tatsächlich sagt die Bibel: Mein Volk stirbt aus Fehlen von Kenntnis. Es ist sehr wichtig, dass wir die Bibel kennen, die Versprechen. Wenn wir ein Versprechen finden, welches sagt, dass wir Macht über die Teufel haben. Matthäus 10, 1. Da rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Heilung, Lektion 11 von Seite 12. Lukas 10, 19. Du sagtest Vers 1 bis 2, aber ich habe nichts in diesem Sinne gefunden. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Somit habe ich euch Macht gegeben über Teufel, um zu heilen, um Dämonen zu vertreiben. Stelle diese Versprechungen vor. Stell dir vor, einen Schläger in der Hand zu haben und einen Stein. Und du schlägst und schlägst, als wäre es ein Hammer, ein Vorschlaghammer, so lange, bis sich der Stein zerbricht. Du musst fest zuschlagen, fest, bis der Stein zerbricht. Du hast den Schläger in der Hand, nicht doch der Teufel. Das Schwert des Wortes hast du in der Hand. Der Teufel hat nichts. Er hat eine Gabel mit drei Spitzen, voller Abfall, wenn man das mit dem Wort Gottes vergleicht. Was hat Jesus getan? Er ist mit dem Schwert des Wortes fortgeschritten. Vor dem Teufel ist er gestanden, welcher die Gabel der Lügen vor sich hatte. Er hat ihm 4 Schläge gegeben und somit zerschnitten. Auf der Gabel, wie einen kleinen Salami. Und der Teufel hat den Schwanz zwischen den Beinen getan und ist verschwunden. Das Wort gibt uns die Kraft. Und wir wissen auch, als Jesus versucht wurde, hat er die Schrift benutzt. 3-mal, um den Teufel zu verjagen. Er hat gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Somit ist das Wiederholen des Wortes, welches uns Kraft gibt. Wenn sogar Jesus die Schrift hat gebrauchen müssen, wer sind wir, sie nicht zu gebrauchen und denken, wir können da im Namen der Madonna hingehen. Oder im Namen der heiligen Kerze, des heiligen Wassers, der heiligen protestantischen Kirche oder katholischen Kirche. Gehen wir im Namen von Jesus und nicht im Namen einer Religion, denn das ist Unwissenheit, hoch 3 oder hoch 4. Das ist Unwissenheit in einem puren Status. Darum sind die Kirchen voller Dämonen, voller Krankheiten und Verfluchungen. Diese Schwester, Antonietta, geht zur Messe, betet die Madonna an und ist besessen, hundertprozentig. Aber Jesus wird sie befreien, hundertprozentig. Und alle wie sie. Und wie viele wie sie sind besessen und möchten nicht befreit werden? Denn sie möchten nur die Madonna. Von welcher Madonna reden wir denn eigentlich? Von welcher Kirche reden wir hier eigentlich? Welche Nichtsnutze sind? Nur Jesus ist alles wert. Heute Morgen möchte ich eine Nachricht geben. Und ich möchte mit Lukas 10, 17 beginnen. Ein Vers, der unseren und euren Glauben erhöht. Wir haben diese Nachricht von Geschwistern erhalten, welche etwas überrascht und schockiert sind und uns sagen, ist das eine Realität? Absolut ist das eine Realität. Das ist das erste Mal, dass Sie davon gehört haben. Ihr müsst euch daran gewöhnen, liebe Geschwister. Gewöhnt euch daran, dass wir in einem Kampf sind, in einem Krieg und der Teufel schießt. Lukas 10, 17. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Somit glauben wir der Bibel, wenn sie sagt, dass die Dämonen sich unterworfen haben. Oder dem Teufel. Wir müssen uns entscheiden. Und Achtung, hier heißt es, sie haben sich im Namen von wem unterworfen? Im Namen von Jesus. Nicht die Madonna, Sankt Josef oder Padre Pio. All diese Leute, die zu diesen Heiligen gehen, kommen noch schlechter zurück, als sie gegangen sind. Nur ganz Einzelne kommen geheilt zurück. Aber nicht, weil sie beim Heiligen angehalten haben, sondern weil Jesus sie geheilt hat. Ja, sie gehen nach Medjugorje und Heilungen sind wirklich die Ausnahme. Aber weil diese Personen Jesus gesehen haben und nicht die Madonna von Medjugorje, sondern sie sind geheilt trotz Medjugorje. Lukas 10, 19. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Somit hat Jesus uns diese Macht gegeben. Und diese Macht hat er uns schon in unserem Herzen gegeben. Nur das, du weißt, wir folgen unseren Gefühlen, was wir fühlen. Und wir fühlen uns nicht so stark. Und wir fühlen diese Macht nicht. Und wir müssen wählen, ob wir unseren Gefühlen oder der Schrift folgen werden. Aber wenn du schwach bist, ist es Jesus, wie im 2. Korinther 12 Paulus gesagt hat. Jesus, befreie mich und gib mir Stärke. Und Jesus hat ihm geantwortet und hat ihm gesagt, es ist in deiner Schwäche, dass du stark bist und perfekt. 2. Korinther 12, 1-7. Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarung berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaft oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre es noch lange nicht verrückt, schließlich entspreche es der Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreibliche Offenbarung, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf ich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich schon den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat mir zugesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und wenn wir stark sind mit unseren Theologiediplomen, in den Kirchen, die religiösen Lieder mit seinem religiösen Gewand, sind wir da stark? Hast du mein Diplom gesehen? Theologen nutzen zu nichts. 1. Petrus 4, 12-13. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sie nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in aller seiner Herrlichkeit erscheint. Was er somit hier sagt, wundert euch nicht über das Feuer, das über euch kommen kann, um euch auf die Probe zu stellen. Petrus spricht hier über Verfolgung, Verfolgung von Nerone, welcher Christen verbrannte, gekreuzigte den Löwen vorwarfen. Er sagt diesen Leuten: Verwundert euch nicht über das. Das ist, um euch auf die Probe zu stellen. Im Gegenteil, freut euch darüber. Ihr teilt das Leiden Christus. Geschwister, bereiten wir uns vor. Wir sind vollen Herzens. Es kann die Zeit kommen für jeden von uns, dass wir im Kolosseum in die Arena geworfen werden. 1. Petrus 1,7. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoll und beständig erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Somit wird der Glaube auf die Probe gestellt. Bereiten wir uns vor, der Antichrist kommt. Der Geist sagt, dass der Antichrist kommt. Es gab viele Antichristen bis heute. Nerone, römische Kaiser, religiöse Lieder, welche über Jahrhunderte das Volk Gottes verfolgt hat. Religiöse Antichristen, politische Antichristen, Hitler, Stalin. Und nun kommt der weltregierende Antichrist. Sind wir bereit? Oder beklagen wir uns hier? Mir fällt dies, mir fällt das, der Cappuccino. Oh nein, mein Fernsehen, der Antichrist ist im Kommen. Bereitet euch vor. Denn wenn du nicht vorbereitet bist, wirst du wegrennen müssen, ohne deine Finken. Der Glaube wird auf die Probe gestellt werden. Darum verwundern wir uns nicht, wenn wir selbst auf die Probe gestellt werden. Nur das falsche Christentum sagt: setz dich ruhig und wärme eine Bank der Kirche. Das ist dein Kreuz. Das ist nicht mein Kreuz. Das ist mein Grab. Johannes 14,21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Also, wie gibt sich Jesus zu erkennen? Indem er seine Gebote befolgt. Du bist schwach, befolge seine Gebote. Gefolge die Gebote und gehe, was zu tun ist, was Jesus seinen Aposteln gesagt hat. Aber ich bin doch nicht wie sie. Mach nichts. Du tust das, was du kannst. Du bist lahm. Du gehst für Jesus herum lahm. Letzthin haben wir einen Film gesehen, in welchem Narzissten eine Gruppe Amerikaner umzingelt hatten. Und sie haben Gewehre den Kranken in den Spitälern in die Hand gegeben, um sich zu verteidigen. Sie haben den Kranken im Spital gesagt: Feuert auf sie, denn sie werden uns alle töten. Und somit halbtot, mit einem Auge, mit nur einem Arm an dem Fenster haben sie gefeuert auf die Narzissten. Die kamen, denn die haben keine Gefangenen gemacht. Die Kranken haben gekämpft, um sich zu verteidigen. Kämpfe im Fleisch, wir kämpfen im Geist. Auch wenn uns ein Arm fehlt, ein Auge fehlt, ein Bein fehlt, wir folgen Jesus. 1. Johannes 4,18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe nicht zum Ziel gekommen. Amen, Amen, Amen. Danke dir, Herr. Danke dir, Jesus. Was heißt, dass die Liebe Gottes die Angst verjagt, welche in uns ist? Genau, wenn wir Angst haben, sind wir nicht perfekt in der Liebe. Gott zu lieben ist eine Wahl. Und wir können uns entscheiden, es zu tun. Es nicht zu tun, es ist nicht eine Wahl, sondern es ist ein Gebot. 5. Mose 6,5. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Und wenn es dir nicht gefällt, musst du ihn trotzdem lieben, sonst wirst du wie der Teufel. Darüber hinaus gibt es weitere Gründe in der Bibel, welche die Bibel nicht in ihrem Ganzen erklären kann. Zum Beispiel, wenn du Gott nicht liebst, tritt der Teufel in dich ein. Wenn du Gott liebst und perfekt in seiner Liebe bist, verjagt dies die Angst. Du kannst Gott nicht perfekt lieben und im gleichen Zuge Angst haben. Das ist nicht möglich. Jesus hatte keine Angst, nicht mal auf dem Kreuz. Warum? Weil er Gott liebte, den Vater, den Ehemann, die Ehefrau, die Familie, welche ihre ganze Familie von großem und ganzem Herzen liebt, opfern sich, opfern ihr Leben, um sie zu retten. Sie gehen zurück in das Haus, das brennt, um ein Kind zu retten, welches in der Wiege liegt und vielleicht in diesem Versuch stirbt. Das ist eine perfekte Liebe für den Nächsten, für den Sohn, für die Familie. Jesus hat uns in einer perfekten Liebe geliebt und hat sich ins Feuer geworfen, um uns zu retten auf dem Leidensweg. Jesus ist gesprungen und hat das Kreuz genommen. Was war dieses Kreuz? All unsere Sünden, alle Personen in der Hölle, alle Leute, die sterben mussten, Millionen und Milliarden, hat er auf sich genommen, auf seine Schultern und hat den Leidensweg in Angriff genommen. Darum sind wir alle heute hier und reden vom Herrn, lieben den Herrn. Und für das gehen wir in den Himmel, weil wir errettet wurden, weil einer gekommen ist und hat alle unsere Schulden und Sünden auf sich genommen. Er hat keine Angst gehabt, das Kreuz zu nehmen. Er hat keine Angst vor den Nägeln, von den Stachelkrone, vom Speer in seiner Seite, die Nägel in seinen Füßen und seinen Händen. All das hat er auf sich genommen und nun sind wir errettet. Und was werden wir tun? Gehen wir einen Bank in einer Kirche wärmen? Leichen in einer toten Kirche? Das werden wir tun? Ich glaube schon, dass Jesus in der Offenbarung 13 einige Christen aus seinem Mund speien wird, welche sich vor ihm schämen. Darum nehmen wir das Kreuz. Amen. Wie Jesus es gesagt hat. Johannes 20, 21 bis 23. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: Empfang den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Ich sende euch aus, wie mich der Vater gesandt hat. Somit sendet uns nun Jesus, dieselben Dinge zu tun, welche er getan hat. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Inzwischen möchte ich nochmals Matthäus 17 erwähnen. Diesen Dämon, welche die Apostel nicht austreiben konnten. Und Jesus selber eingreifen musste. Die Jünger fragten ihn: Warum konnten wir diese Dämonen nicht austreiben? Und Jesus sagte: Aufgrund eures Unglaubens. Dies seht ihr in einigen Versionen der Bibel. Sie sagt: Aufgrund eures Unglaubens konntet ihr sie nicht austreiben. Und ich möchte diesen Aspekt nochmals aufrollen. Denn wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt diesem Berg: Wirf dich dorthin, wird sich der Berg bewegen. Nichts wird euch unmöglich sein. Glauben groß wie ein Senfkorn. Also dann ist das Problem nicht der Unglauben und das Fehlen des Glaubens. Was ist denn das Problem somit? Matthäus 17, 20. Weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch unmöglich sein. Für euren Unglauben ist nicht Fehlen von Glauben, sondern Ungläubigkeit. Es ist das Dasein von Ungläubigkeit. Ist das nicht dasselbe? Nein, du kannst ein Glas Wasser haben. Ganz reines, frisches Wasser. Wenn du einen Tropfen Gift hineintust, wird das Wasser ungenießbar. Verstehst du? Du gehst irgendein Labor und lässt das Wasser untersuchen, zum Schauen, ob es frisch ist. Somit wirst du nie eine Probe überstehen. Denn dieses Glas Wasser wird die Probe nie bestehen. Es ist nicht frisch, es ist nicht pur, es ist nicht rein, weil es einen Tropfen Gift enthält. Es kann nur ein Tausendstel Gramm von Gift sein, aber kein Analyselabor wird es als rein erklären. Um heilen zu können, braucht es Glauben. Und ich glaube, dass jeder, welcher an Jesus glaubt, die Macht hat, zu heilen. Aber für die Offenbarungen genügt 1% von Ungläubigkeit seitens des Teufels. Und dies blockiert alles. Denn wenn der Teufel ein kleines Häkchen in deinen Mund setzen kann, hat er dich geangelt und wird dich dorthin ziehen, wo er will. Mit diesem kleinen 1%, mit diesem kleinen Angelhaken der Ungläubigkeit, welche der Teufel dir ins Herz gesteckt hat, zieht er dich dorthin, wo er will. Auf dem Land des Zweifels, welches am Ende Ungläubigkeit wird. Am Ende wird das ein Land der Religion. Der Rand der Religion ist ein bevorzugtes Land des Teufels. Denn dort kann er dir alles erzählen. Jesus ist katholisch geworden. Nein, protestantisch. Absolut. Er ist Jehovas Zeuge. Nein, ihr seid seitens des Teufels. Denn Jesus ist Orthodoxe. Tatsächlich wurde Jesus von Religiösen getötet. Apostelgeschichte 19, 11 bis 12. Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen ihn. Weißt du, manchmal sagen sie uns, wenn jemand Wasser segnet und es dann trinken lässt, dann heilen die Personen. Ein anderer heilt mit seinem Schatten. Und sie fragen mich, Bruder Giuseppe, ist das schriftlich? Und ich sage immer, es gibt keine Regel. Du kannst nicht sagen, dieser lässt gesegnetes Wasser trinken und heilt. Und er macht das falsch. Das gesegnete Wasser in großen Mengen ist nichts Nutz. Welches alle, die in die Kirche treten, anfassen, das nützt nichts. Es ist eine Tradition. Aber wenn du ein Taschentuch segnest oder ein bisschen Wasser, und nicht alle Wasser der Kirche, ein bisschen Wasser, ein Taschentuch, anstatt in eine Kirche zu gehen und das Wasser zu berühren. Hauptsache, es ist von jemandem gesegnet worden, ein Taschentuch, ein Stückchen Holz, der wirklicher Glauben hat. Und den bringst du dann zu den Kranken. Und er heilt. Das ist Glauben. Somit gibt es eigentlich keine Regel. Du kannst nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Apostelgeschichte 19, 13 bis 16. Im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die umherzogen und böse Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten auch die 7 Söhne eines gewissen Skevas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern. Somit, diese da waren ein bisschen eifersüchtig. Aber wir sind Söhne des Priesters. Wir sind sicher von einem gewissen Niveau. Meinst du, der Teufel hätte keine Angst vor uns? Jetzt kennen wir alle 7, denn je mehr wir sind, desto besser. Und wir jagen ihm Angst ein. Gehen wir alle zusammen. Nach allem sind wir die Söhne eines Priesters. Somit, wenn Paulus Sohn von niemandem ist, wisst ihr nicht, wer wir sind. Somit sind sie gegangen auf der Jagd nach Teufeln. Doch der Dämon verhöhnte sie. Jesus kenne ich und auch Paulus. Aber wer seid ihr? Wer kennt euch denn? Das heißt, ich kenne Jesus und ich zittere noch vor ihm, wenn ich nur daran denke. Ich weiß, wer Paulus ist. Auch dir scherzt nicht. Aber wer seid ihr? Söhne eines Priesters? Ist das alles? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, so dass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Sie hätten festgenommen werden sollen als Störung der öffentlichen Ruhe. Und sie haben so viele Schläge erhalten und sind sogar nackt fortgejagt worden. Somit, Geschwister, gehen wir nicht herum, um Exorzisten zu spielen, im Namen Jesus, der Paulus angekündigt hat. Im Namen Jesus, welche die Madonna verkündet hat, weil sie in Jesus glaubte, oder der heilige Josef. Nein, nein, nein. Hört damit auf. Keine Heiligen, sondern geht im Namen von Jesus Christus. Jesus ist der einzige Name, der den Teufel wirklich erschreckt. Aus welchem Grund meinst du, hat der Teufel viele Kirchen getäuscht? weil sie alle anderen Namen benutzt haben, außer jener von Jesus Christus. Aber der Name, der der Teufel fürchtet, ist nicht Paulus, ist nicht Madonna, ist nicht Katholik. Es ist der Name Christus. Die letzte Schrift, und dann denke ich, können wir das Argument wechseln. Was mache ich denn hier? Jesus hat mir etwas gesagt und hat mir gesagt, ich muss den Glauben erhöhen in den Geschwistern, welche nicht an diese Dinge gewöhnt sind. Somit habe ich mich heute Morgen mit diesen Schriften befasst und habe sie gesammelt. Lernt diese, es wird euch Macht geben. Sie werden euch Glauben geben. Das ist das, die Hauptsache. Was ich im Namen Jesus tue, ist in Matthäus 17,20 geschrieben. Es ist für eure Ungläubigkeit, dass es nicht geht. Aufgrund ihrer Ungläubigkeit. Mit, wenn du Hände auflegst einem Kranken und sagst, wer weiß, ob er wohl heilen wird, vielleicht auch nicht. Du darfst diese Dinge nicht denken. Paulus hat gesagt, 2. Korinther 10,5. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Somit müssen unsere Gedanken gefangen werden. Sie müssen in einen Weg gefangen werden. Welchen, Angela? Die enge und gerade Straße. Matthäus 7,13. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit. Und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Es gibt einen engen, schmalen Weg, welcher zu Jesus führt. Weiche nicht davon ab, mein Sohn. Nicht rechts und nicht links. Nicht gegen diese Kirche, nicht gegen diese Lehre. Immer geradeaus ist der Weg des Evangeliums. Gehe von Schrift zu Schrift, von Wahrheit zu Wahrheit. Darum gebe ich mir selbst Mühe. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass für mich nur dies die einzige Wahrheit ist. Mein Leben ist wie ein Fluss, welchen ich überqueren muss. Ich sehe rechts und links Menschen, welche fortgetragen werden von der Strömung des Flusses und verschwinden. Aber Jesus hat mir gesagt, Giuseppe, wenn du nicht fallen willst, musst du die Füße auf Felsen stellen. Herr, aber ich sehe keine Felsen. Sie sind unsichtbar. Es sind die Schriften. Du musst dich ihnen anlehnen. Und das lerne ich jeden Tag. Ich studiere jeden Tag die Schriften. Immer auf den Schriften gehen. Nur auf Jesus schauen. Nur auf die Wahrheit schauen. Bis heute gibt es die halbe Welt, welche mich hasst. Aber niemand hat mir bis heute eine Antwort gegeben. Sie haben alles über mich gesagt. Es gibt keine Beschimpfung mehr auf dem Wörterbuch, das nicht gebraucht worden ist. Aber Schriften sendet mir niemand. Das Letzte, was sie mir gesagt haben, ist, du bist nicht von Europa fortgelaufen, weil der Herr es dir gezeigt hat, für die letzte Schreckenszeit, sondern weil du Probleme mit den Frauen hattest. Aber ich habe immer noch Probleme mit den Frauen. Hier vor allem, mein Lieber, wie diese hier kochen, manchmal ist es okay, aber wo sind die Tatsachen? Wo sind die Beweise? Jeder kann sagen, dass Jesus ein Besessener ist. Aber die Beweise? Auch als sie Jesus festgenommen haben, haben sie sich gegenseitig das Gegenteil gesagt. Er sagt, er könnte den Tempel zerstören in nur 3 Tagen. Nein, 4. Und stritten untereinander. Ich erwarte sogar, dass sie einen Post über mich sagen, dass ich hier Drogen verkaufe, dass ich Frauen suche, dass ich Frauen verkaufe. Oh, lieber Gott, die Beweise. Schau, ich habe den Beweis, dass du eine wunderbare Ehe hast. Und der Beweis sind deine wunderschönen, wunderbaren 6 Kinder, welche ein großer Segen sind und uns immer helfen. Danke dir, Jesus, für die Geschwister, welche gekommen sind, um uns zu besuchen und welche unsere Kinder gesehen hat. Tatsächlich sind alle 6 aktiv für den Herrn, sogar die jüngste, welche nur 5 ist. Weißt du, dass Jesus ihr die Gabe der wundervollen Heilung gegeben hat, diesem Kind, und weißt du, was geschehen ist? Wir wurden vom Wespen angegriffen und haben wir ein System gefunden. Wir taten etwas Benzin in einen Kessel, und mit einem Stab taten wir ihn unter das Wespennest und verbrannten das Nest. Das haben wir 3-4 Mal getan und es hat auch funktioniert. Aber wir hatten immer Angst, dass das Haus brennen könnte. Also war das alles okay, die Wespen waren nicht mehr da. Denn du weißt, Bienen sind nützlich, Wespen nicht. Eines Tages ging ich aus dem Haus und hielt vor dem Tor an. Und meine Frau ruft mir zu, komm zurück, komm hierher. Was gibt es, Frau? Schau dort, auf dem Baum, 1 Meter, 1,5 Meter hoch, hat es ein neues Wespennest. Und ich sag, oh, schon wieder. Also die Geschwister waren draußen, um zu bekehren. Und da sage ich, also wenn Adrian zurückkommt, wird er sich darum kümmern. Als wir schlafen gingen, kam mein jüngster Sohn Giovanni zu mir und betete, Jesus, wir wollen nicht das Feuer benutzen, um die Wespen zu verbrennen, denn sonst könnte das Haus brennen. Das ist gefährlich. Wie hat er das gesagt? Jesus, denk du dran, kümmere dich darum bitte. Wir haben Jesus gebeten, die Wespen wegzunehmen. Und was ist geschehen? Der Herr hat die Wespen genommen. John, warum hat der Herr die Wespen genommen? Weil ich Angst hatte, dass das Haus brennt. So hat mir meine Mama gesagt, ich soll Jesus bitten, dass er sich darum kümmert. Und die Wespen sind verschwunden. Es war so, er hatte am Abend gebetet und am nächsten Morgen sagt meine Frau zu mir, komm mal her. Und sie brachte mich unter den Baum. Wir schauen rauf. Was ist geschehen? Ich sehe nichts. Die Wespen sind verschwunden. Ein riesiges Nest. Das ist der Glaube von John. Der Glaube eines Kindes. Jesus hat ein ganzes Wespennest verschwinden lassen. Somit Gott sei Dank und Lob sei dem Herrn. Unsere Kinder lehren uns den Glauben. John ist einer, der betet und er hat keinen Zweifel. Halleluja. Wir waren bereit, im Fleisch zu arbeiten, mit dem Feuer. Aber dann ist John gekommen mit seinem Gebet. Fertig. Halleluja. Lob sei Gott. Je mehr wir uns der Endzeit nähern, desto mehr brauchen wir einen Glauben, der so ist wie jener von John. Was hast du da? Du hast gesagt Markus. Markus 11,23. Achtung, das ist eine sehr wichtige Schrift über den Glauben, Geschwister. Erhöhen wir unseren Glauben. Markus 11,23. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Halleluja. Das heißt, glauben, was man nicht sieht. Die Wespen sind da, aber ich glaube, dass sie nicht mehr da sind. Der Mann ist noch tot. Daran glauben, dass er wieder aufersteht. Nicht das glauben, was du siehst oder fühlst, sondern an das Wort Gottes glauben, das in Wirklichkeit mehr ist als das, was du siehst. Glaube nicht an den Krebs, den du siehst oder den fühlen kannst, welcher dir wehtut. Glaube an das Wort, welches dir sagt, dass du geheilt bist. Anstatt Vertrauen in deine Gefühle zu haben, in deine Ideen, was du siehst, habe Glauben in das Wort Gottes, denn Gott hat gesagt. Jesaja 55,11. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führe das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Bravo, Angela. Perfekt. Somit, wer den Film Matrix gesehen hat, ein Film vom Hollywood, es gibt eine kleine Parallele darin. Man sieht, dass die ganze Welt eine Kreation des Computers ist. Durch Hollywood sagt man, wer nicht an Gott glaubt, aber an die Bibel, dass diese Welt eine Kreation ist vom Matrix, des Teufels. Es ist wie zu sagen, Krebs, die Krankheiten, finanzielle Eigentümer, all das, was existiert, weil wir an Glauben mangeln. Alles basiert auf Zweifel. Die Dinge, wenn wir nicht auf Jesus schauen, sondern auf den Teufel, wenn wir dem Teufel glauben und nicht Jesus, existieren diese Dinge infolge des Fehlens des Glaubens, infolge des Glaubens an den Teufel und nicht an Gott. Unser Glauben ist auf den Teufel gerichtet, auf das, was er sagt. Er verursacht Krankheiten, Krebse, Tumore, dämonische Besessenheiten. Aber im Moment, an dem wir nicht daran glauben, verschwinden sie. Wenn wir aber nur einen klitzekleinen Zweifel haben, kommen sie zurück. Oder Heilungen geschehen sehr, sehr langsam. Es kommt auf den Glauben jedes Einzelnen an. Es ist eine Entscheidung. Ja, es ist eine Entscheidung. Wir müssen entscheiden, was wir glauben wollen. Es ist unsere Entscheidung. Somit müssen wir besessen von Jesus sein. So wie der Teufel die Leute besessen macht bezüglich Lügen über Pornografie, so müssen wir von Jesus besessen sein, von der Bibel besessen sein, vom Glauben besessen sein, im guten Sinne. Nur diese Besessenheit wird dir Frieden geben, Frieden vor dem Teufel, denn er wird dich zum Tode bringen. Ich werde nochmals Markus 11,23 lesen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, heb dich von der Stelle und stürze dich im Meer. Und es wird geschehen. Verstehst du? Wenn du wirklich nicht zweifelst in deinem Herzen, aber glaubst an das, was du sagst, dass es wahr ist, also so wird es geschehen. Das heißt, du glaubst ohne irgendwelchen Zweifel. Das ist die richtige Richtung, in diese wir wachsen müssen. Amen. Markus 11,24. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Das heißt, dass wir die Dinge, welche wir erbitten im Gebet, und glauben müssen, dass wir sie schon haben in der Vergangenheit und wir sie in der Zukunft somit erhalten werden. Somit setzen wir die Zukunft in die Vergangenheit. Wir sehen die Dinge, als wären sie schon da. Das ist Wahnsinn für die Welt. Wenn du dies einem Arzt sagst, dann wird er dich einsperren in eine Psychiatrie. Aber so ist die Geschichte. Und so werden wir Wunder erleben. Somit basieren wir uns nicht auf die Krankheit, nicht auf Attacken, aber basieren wir uns auf das Versprechen, das geschrieben steht. Der Teufel greift die Kirche an. Der Teufel macht ein Diskursus an Gott und sagt ihm, siehe Gott, diese Leute glauben mir, aber glauben dir nicht. Wie? Du gehst mit deinem Scheck zu einem Mann und er nimmt es an, im Glauben. Wie weißt du, dass dieser Scheck wirklich echt ist? Ja, und es gibt auch viele falsche. Du arbeitest eine Woche, einen Monat an einem Ort, oder? Und du bist im Glauben, dass sie dich dafür bezahlen werden. Auch wenn du etwas lieferst, du bist im guten Glauben, dass der Kunde dich dann bezahlen wird. Nach einem Monat, nach zwei Monaten. Alles geschieht aufgrund des Glaubens. In der Welt ist alles basierend auf dem Glauben. Sie kriegen einen im Krieg aufgrund Vertrauen und Glauben. Vertrauen in Saddam Hussein, Vertrauen in Putin, Vertrauen in Biden, in Irak. Wie viele tausende Amerikaner sind gestorben? Warum? Weil sie Bush glaubten. Aufgrund des Glaubens folgen sie dem Teufel. Aber nicht aufgrund der Früchte oder Taten in der Bibel, welche nie versagt haben. Diese verfolgen sie nicht. Somit braucht es viel mehr Glauben, dem Teufel zu folgen, als krank zu sein und als zu heilen, Jesus zu folgen. Die Leute der Welt haben viel mehr Glauben, welche der Welt folgen, welche den Glauben in ihren Lohn setzen, in die Schule, in die Arbeit, in Dinge, welche sie eigentlich immer enttäuscht haben. Sie haben mehr Glauben als ich, dem ich Jesus folge, welcher ich schon seine Versprechen gesehen habe. Ich habe schon seine Segen gesehen, habe schon Heilungen gesehen, wundervolle Heilungen, Befreiungen von Teufel. Und ich habe schon Jesus gesehen, der das Leben dreier meiner Kinder gerettet hat, welche sterben sollten. Ich habe schon gesehen und berührt, wo Jesus die Liebe gesät hat. Und ich habe ernten können, eine wundervolle Frau, wundervolle Kinder, Brüder und Schwestern in Christus, welche außerordentlich sind. Ich habe das alles schon gesehen, schon gelebt und kontrolliert. Ich kann vom höchsten Berg aus bezeugen, dass das Wort Jesus funktioniert, dass Jesus Macht hat auf die Teufel, dass das Wort Gottes mächtiger ist als diese von Satan, dass ein Millimeter von Jesus besser ist als Milliarden dessen vom Teufels alle zusammen. Dass Jesus in das Reich des Teufels gekommen ist, er ist hier eingetreten, ins Reich des Teufels, in das Maul des Löwen, in diese Welt und hat ihm 3-4 Schläge verteilt. 4, denn Matthäus im Kapitel 4. Er hat ihm 3-4 Schriften gegeben und somit 3-4 Schläge und hat ihn hingebracht. Er ist umhergegangen für 3,5 Jahre und er hat Wunder vollbracht. Jede Hand, die er aufgelegt hat zur Heilung, hat geleiht. Jeder Teufel, der verjagt wurde, ist herausgegangen und wurde besiegt. Auf allen Seiten. Auf dem Leidensweg ist er gestorben. Er ist nicht gestorben, weil der Teufel ihm es gesagt hat, sondern er hat sich selbst offeriert. Er hatte gesagt, ich muss gehen, um zu sterben. Ich muss mich opfern, um die Schafe zu retten. Er hat es gewählt. Der Teufel hat verloren von A bis Z, von Z bis A, vom Alpha bis Omega, hat der Teufel verloren. So viel sogar, dass die Jünger schockiert gesagt haben, nun ja, wenn er gesagt hat, auch wir können das tun, dann machen wir es und los, los, los. Und auch sie haben eine links und eine rechts dem Teufel erteilt und haben ihn K.O. geschlagen. Sie haben gewonnen und am Schluss sind sie gestorben? Ja, aber den Herrn loben sind sie gestorben. Ruhm an den Herrn haben sie gebracht. Sie sind im Glauben gestorben. Ich bete, dass wir denselben Glauben haben. Ich bete, dass ich, falls sie mich umbringen, in diesem Tag diesen Glauben, diesen festen Glauben in Jesus haben werde. Markus 11, 25 bis 26. Aber wenn ihr noch um etwas bitten wollt, solltet ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Jesus verbindet Verzeihung mit Macht. Er verbindet Verzeihung mit Wunder. Verstehst du? Er sagt, glaubt in eurem Herzen und ihr werdet erhalten. Aber sagt auch, Achtung, wenn ihr betet, ihr Dickköpfe, Achtung. Wenn ihr betet, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, verzeiht. Warum insistiert hier Jesus bezüglich der Verzeihung? In vielen Orten der Schrift spricht er über Verzeihung. Matthäus 18, 15 bis 18. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen haben, dann geh zu dieser Person hin und stelle sie unter 4 Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussagen von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde, nimm die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie ein Gottloser oder Betrüger. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst werden. Matthäus 5, 23 bis 26. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinen Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Wenn du jemand etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Lukas 15, 11 bis 32. Jesus erzählte weiter, ein Mann hat 2 Söhne. Eines Tages sagt der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil an Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später macht der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was er immer wollte, er verschleuderte sein Geld. Bis er schließlich nichts mehr besaß, Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettete er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüter auf dem Felde schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung: Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht mehr länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt: Was wird denn gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich so sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern wir ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu: Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert, alles, was ich getan, was du mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, dir dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm gut zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Das ist einer der Hauptnachrichten von Jesus. Denn Rache und Wut, Hass, Böses für Böses geben, ist einer der größten Mächte des Teufels. Die größten Dämonen sind diejenigen des Fehlens der Verzeihung, Dämonen der Rache, Dämonen der Wut, blinden Wut oder Dämonen des Hasses. Der Dämon sagt: Meine Frau ist nicht perfekt. Ich habe ein Mädchen im Minirock gesehen. Diese ist besser. Somit ist er ein Ehebrecher. Aber diese Ehefrau, die du nicht sehr schlau nennst oder intelligent, denn sie hätte sich nicht mit dir verheiratet. Man muss auch das Gleichgewicht beachten. Bevor wir uns über unsere Frauen beschweren, Achtung, zum Glück sind sie nicht sehr intelligent. Gott sei Dank, denn sonst hätten sie uns nur mit dem Fernrohr geheiratet. Verstehst du? Tatsächlich, meine Frau, mein Lieber, noch mehr als das Fegefeuer. Das Fegefeuer hat schon angefangen. Mit mir ist es aus. Ihr sagt: Oh, großer Bruder Giuseppe ist ein super Prediger. Aber fragt meine Frau. Sie ist es, die das Kreuz trägt. Habt ihr verstanden? Auch gestern diese süße Schwester Antoniette, welche der Herr befreien wird. Denn wir werden ihr so viele Bibeln geben, und zwar auf den Kopf am Herrn Teufel, dass wir ihn verjagen werden in die Hölle. Er mit all seinen Teufelchen, welche nichts können im Namen Jesus Christus. Hält den Mund im Namen Jesus. Denn was hat der Teufel gesagt, als ich sich gefragt habe, was dem Teufel das Recht gegeben hat, in sie einzutreten? Weil sie ihre Eltern hasst. Weil sie ihre Eltern hasst. Und die Tochter will nicht verzeihen. Weil die Eltern sie dem Teufel geweiht haben. Sie haben sie vergewaltigt und so weiter. Somit, was macht der Teufel? Er überzeugt sie, dass sie die Verzeihung nicht verdienen. Angela? Nein, sie verdienen es nicht. Aber ich und du schon? Nein, wir verdienen die Verzeihung? Nein, Es gibt keine kleine Sünde oder große Sünde. Richtig, Angela? Nein, wir verdienen die Verzeihung auch nicht. Niemand ist in der Hölle, weil er ein zu großer Sünder ist. Oder im Paradies, weil er ein kleiner Sündner ist. Das Wichtigste ist, dass jemand Jesus Christus empfängt. Welcher verzeiht. Denn Verzeihung gibst du nicht jemandem, der sie verdient. Sondern du tust es, um dich selbst zu befreien. Befreien von einem Gefängnis. Somit gingen nicht diejenigen ins Paradies, welche weniger Sünden haben. Gehen diejenigen, die Jesus haben. In die Hölle fahren nicht jene, welche mehr Sünden haben, sondern weil sie Jesus nicht haben. Es gibt nicht bessere Sündner oder schlechtere. Ich möchte etwas sagen, was mich selbst ermutigt hat, in das Wort Gottes Vertrauen zu haben. Denn das Wort Gottes ist wahrhaftig. Wenn ich es anrufe, dann verwirklicht es sich. Es gibt eine Schrift, in der Paulus sagt, dass wir Botschafter Christus sind. Aber wenn wir Botschafter von Christus sind, so schwach wie wir sind, kleine Botschafter, welche in ein fremdes Land gehen und er weiß, was er vertritt. Er kommt vor einer mächtigen Organisation. Er selbst hat keine Macht und niemand, aber hinter ihnen steht eine große Organisation, welche ihn unterstützt. Wir sind klein, aber wir gehen umher mit dem Wort von Jesus und hinter uns ist das Reich Gottes, welches uns unterstützt mit all seiner Macht. Was wir sagen, wenn wir sein Wort proklamieren, die Verse der Bibel gegen den Teufel, bei jeder Notwendigkeit, sind wir vom ganzen Reich Gottes unterstützt. Hinter unserer Schulter, hinter unserem Rücken hat es ein riesiges Reich, ein riesiger Staat. Gott wird immer seine Schrift Realität werden lassen. Wir sind klein, aber hinter unserem Rücken haben wir Gott. Der Teufel wird nie zeigen können, dass Gott ein Lügner ist. Er hat es immer versucht, aber er hat es nie geschafft. Somit konzentrieren wir uns voll und ganz, was geschrieben steht. 1. Petrus 2, 24. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind. Und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Wenn du glaubst und nicht zweifelst, bist du geheilt. Es gibt Personen, welche geheilt worden sind, bevor wir angefangen haben zu beten, weil sie geglaubt haben und wir sind nachher gekommen. Schon geheilt. Sobald wir an die Türe geklopft haben, die Teufel haben sich erschrocken und sind weggegangen. 2. Korinther 5, 20, 21. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können.